Herzlich willkommen bei den Sustainability Talks, dem Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei den Sustainability Talks. Mein Name ist Fabian Sennekamp und wir sprechen heute wieder über Nachhaltigkeit, heute mit einem ganz prominenten Gast. Mir gegenüber sitzt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Ich weiß gar nicht, ob man ihn noch vorstellen muss. Er ist viel in der Presse. Er hat viele Themen, die er mit der Deutschen Umwelthilfe bearbeitet, über die wir uns dann jetzt gleich noch mal unterhalten werden. Und er kommt ursprünglich vom Bodensee, ist schon lange auch in der Region. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Seit den 80er Jahren schon bei der Umwelthilfe und damit erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Jürgen.
Einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf den Tag.
Ja, ich mich auch und wir steigen vielleicht gleich mit der Vergangenheit ein. Seit den 80er Jahren bist du bei der Umwelthilfe und schon lange auch im Naturschutz hier am Bodensee und darüber hinaus engagiert. Ich möchte mal auf die Anfänge eingehen und eines der frühesten Projekte, nicht das ganz früheste, aber eines der früheren ist ja tatsächlich auch in Friedrichshafen. Du hast in Friedrichshafen Abitur gemacht und die Zeppelin-Universität ist ja auch in Friedrichshafen. Spannend fand ich jetzt das Kraft-Zeppelin-Haus, ein Veranstaltungshaus in Friedrichshafen, war ja der Bau des Kraft-Zeppelin-Hauses eines deiner ersten Projekte auch. Du beschreibst es in deinem Buch, was du 2023 geschrieben hast, Druck machen heißt es. Nimm uns doch mal mit in die Zeit. Wie war das beim Bau des Kraft-Zeppelin-Hauses und wie kam es dazu, dass ein 18-Jähriger sich mit dem Bau eines Veranstaltungs- und Kongresshauses beschäftigt, der eigentlich im Naturschutz unterwegs ist?
Das war eigentlich ganz spannend. Ich war Schüler am Kraft-Zeppelin-Gymnasium und hatte Kontakt zum ehrenamtlichen Denkmalschutzbeauftragten, der bei der Stadt angestellt war. Und der war empört, dass eben die Stadt im denkmalgeschützten Stadtpark ein großes Kongresszentrum plante und eine Phantomzeichnung veröffentlichte. Das Zentrum sah ganz schnuckelig und klein aus. Und er sagte, das ist manipuliert, das Gebäude ist viel größer. Aber mein Zeichenstil ist bekannt, da wird man mich sofort erkennen, ob ich das nicht veröffentlichen könnte. Ich habe dann tatsächlich gesagt, ich hätte das gezeichnet, habe das einfach mal eine Blaupause gemacht und was drüber gelegt. Mein Kunstlehrer war, glaube ich, sehr erstaunt, wie gut ich zeichnen kann. Und habe eben den Oberbürgermeister der Lüge bezichtigt und wir haben eine große Aktion gestartet, zusammen mit anderen Lehrern und Bürgern aus Friedrichshafen, und den ersten Bürgerentscheid des Landes Baden-Württemberg dann initiiert. Und da ging es zum einen um die Größe des Kraft-Zeppelin-Hauses, zum anderen um den Standort. Und das war für mich eine Lehrzeit der Demokratie, weil wir eben erstmal kämpfen mussten, dass wir überhaupt einen Infostand machen durften. Die Stadt Friedrichshafen hat uns beispielsweise verboten, beim Seehasenfest einen Infostand zu machen. Also fuhr einer von uns mit dem Motorrad zum Verwaltungsgericht Sigmaringen, holte sich eine einstweilige Verfügung, fuhr dann zurück. Die legten wir der Stadt vor und am nächsten Tag haben wir den Infostand gehabt. Und so kämpften wir quasi um, ja, im Grunde Zentimeter um Zentimeter, um Bürgerrechte, um eben auf Augenhöhe mit den Bürgern des Kongresszentrums, ja, wohl konnten wir abzuwägen. Das führte auch dazu, dass ich mit dem Oberbürgermeister Martin Herzog, der dann später auch Wirtschaftsminister wurde in Baden-Württemberg, sehr viel zu tun bekam und dann uns auch angefreundet, denn die Freundschaft hält bis heute an. Er war später sogar mal Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie. Und es war tatsächlich so dieses Einsteigen in Basisdemokratie und das Erlernen, dass der Bürger tatsächlich Rechte hat und Verwaltungen nicht einfach tun können und lassen können, was sie wollen, also falsche Informationen verbreiten oder eben andere unter Druck setzen. Ich habe sehr in meinen ganzen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Tätigkeiten von dieser Episode rund um das Kraft-Zeppelin-Haus dann profitiert.
Und das war wahrscheinlich auch so ein Beispiel dafür, stelle ich mir vor, dass du gemerkt hast, als 18-Jähriger schon, dass das Engagement dann durchaus auch was bewirken kann, dass das vielleicht auch so ein Erlebnis war, dass man nicht irgendwie hilflos ist und einfach Dinge hinnehmen muss?
Exakt. Man kommt aus der Ohnmacht raus. Man merkt, man kann was bewirken. Der Gegner schüttelt sich erstmal und denkt, was will der? Ich bekam mal von einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Regierungspräsidenten, hieß es dann, ich lasse mich doch nicht von einem Schulbuch zum Rapport zitieren, wurde von Jökler dann gesagt, als er das eben so kommentierte. Aber nee, er musste Rapport abgeben und er musste bestimmte Dinge, bestimmte Entscheidungen korrigieren, weil er einfach rechtswidrig gehandelt hat. Und genauso haben wir das mit dem Oberbürgermeister, mit dem Landrat gemacht. Wenn die eben gegen Recht und Gesetz verstoßen haben, nicht nur beim Raff Zeppelin-Haus, sondern später, da ging es um illegalen Bau eines Uferweges, da habe ich mich dann einfach dem Bautrupp in den Weg gestellt. Ich hatte so einen frischen Ausweis mit Landeswappen, mit Naturschutzdienst, war sehr stolz darauf, habe den hochgehalten, habe gesagt, stopp, der Bauarbeiten, das ist hier illegal. Der hat mich dann ausgelacht und dann habe ich mich auf den nächsten Baum draufgesetzt, bin ausreichend hochgeklettert und habe gesagt, jetzt hier oben bleibe ich. Ja, wir holen die Polizei. Und so, das ist wunderbar. Dann kam die Polizei und habe ich denen von oben gesagt, hab, ja, ich bin hier Naturschutzpfad des Bodenseekreises. Diese Baumaßnahme ist illegal und muss gestoppt werden. Und dann haben die sich erkundigt, den Landratsamt, und die sagten, ja, da gibt es keine Genehmigung. Und der Uferweg beim Schloss unten, der endet immer noch mittendrin und ist dann wird dann nach oben geführt. Da saß ich auf dem Baume. Das war so ein kleines plastisches Beispiel. Es ging natürlich auch um Straßenbauvorhaben oder umgekehrt. Ich habe mich für die Ausweisung und Ausweitung von Naturschutzgebieten eingesetzt und eben die Verfahren gestartet, beziehungsweise dann auch die Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, von damals dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsgruppe Friedrichshafen aus. Und wir konnten was bewirken. Wir konnten Schutzgebiete unter Schutz stellen. Wir konnten illegale Planungen stoppen oder Straßenplanungen. Denn wenn man Friedrichshafen zum Beispiel den Riedlerwald anschaut, da ist dann eben zur Zeppelin-Siedlung, die ja auch denkmalgeschützt ist, da sollte einfach die Bundesstraße im Trop verlaufen. Haben wir durchgesetzt, dass eben hier eine Überdeckelung stattfindet, dass eben hier auch dieser Bezug zum Riedlerwald nicht zerstört wird. Viele Dinge, für die wir dann später gelobt wurden, dass wir eben so eine Betonbauphilosophie, die es in den 80er Jahren noch gab, dass wir die eben halt hinterfragt haben und im Endeffekt dann zu kleineren oder zu angepassteren Maßnahmen gekommen sind oder umgekehrt auch Dinge schützen konnten. Und deswegen bin ich auch beseelt davon, wie wichtig es ist, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, dass sich Menschen engagieren für andere Menschen, für die Umwelt und sich einmischen und vielleicht auch das eine oder andere Mal bereit sind, unbequem zu sein.
Und von Friedrichshafen aus den 80ern, hat sich die Umwelthilfe ja auch nochmal mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt, weit über die Region dann auch hinaus. Also wir hatten jetzt schon gestreift, so das Thema Umwelt- und Naturschutz, auch mit verschiedenen Flussprojekten, mit der Bodenseestiftung dann auch. Kannst du uns vielleicht nochmal so einen ganz kleinen, schlaglichtartigen Überblick geben, mit welchen Themen sich die Umwelthilfe beschäftigt? Das ist ja weit über den eigentlichen Naturschutz und Feuchtgebiete oder Flüsse und so weiter hinaus, wie man es vielleicht, was du jetzt gerade geschildert hast, denken würde.
Ja, ich will es vielleicht so ein bisschen einordnen. Natürlich in der Schulzeit und dann auch im Zivildienst. Das war dann mehr so eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das war die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Bodensee. Da habe ich jetzt vor genau 50 Jahren als 15-Jähriger mein erstes Vorstandsamt gehabt und habe dann eben mit 21 Jahren, ich habe ein paar Ehrenrunden gedreht in der Schule, ich bin ein bisschen zu viel im Naturschutz und zu wenig um die Schule gekümmert. Mit 21 Jahren habe ich dann erst den Zivildienst gemacht beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und da habe ich Gerhard Thielke kennengelernt, den großen, eigentlich Erfinder des modernen Naturschutzes, damals auch Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und ich wurde dann auch sein persönlicher Referent und der erste Kampagnenleiter des BUND, weil eben im Zivildienst in Friedrichshafen wiederum mal bei einer Explosion im Frühjahr 82 eine Singdrossel vom Baum fiel, die ich im Spektiv eingestellt hatte und unter Krämpfe starb. Und wir haben dann eben herausgefunden, ein Drin, ein Pestizid war dafür verantwortlich. Und nach 4 Monaten hatten wir ein Glyphosat-Verbot und die Kampagne, die wir dazu machten, die Untersuchungen, haben wir dann eben als Blaupause genommen und gesagt, ach, hätte man nicht andere Themen so bearbeiten. Und ich hatte dann die tolle Möglichkeit, Weinbund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland nach dem Zivildienst direkt die Kampagnenabteilung aufzubauen und 3 Jahre zu leiten. Ich habe dann parallel dazu in der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaften studiert, weil ich eben das Handwerkszeug lernen wollte. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, öffentliches Recht, privates Recht, natürlich alles nur reingeschnitten. Aber es war für mich ein schönes Studium Generale. Und ich habe das Studium nicht abgeschlossen. Ich bekam dann 1986, also vor 39 Jahren, das Angebot, in die Deutsche Umwelthilfe einzutreten. Und wenn ich die Probezeit bestünde, wäre ich dann Geschäftsführer. Ich habe das mit viel Überlegungen dann entschieden, zu sagen, so ein Job wird einem selten angeboten. Ich kann da vielleicht im Studium noch nachholen, was ich da nicht gemacht habe. Ich würde also jedem empfehlen, mach das Studium fertig. Aber für mich hat es funktioniert. Also seit 39 Jahren bin ich jetzt bei der Deutschen Umwelthilfe. Das sind nur ein bisschen zur Klarstellung. In Friedrichshafen war es noch eben das Ehrenamt und die anderen Verbände. Und seitdem versuche ich, und zwar von Anfang an, immer mit mindestens einem gleichberechtigten Kollegen. Mittlerweile sind wir sogar 5 in der Geschäftsführung, also immer im Team. Und aktuell sogar mit 240 weiteren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben Umwelt- und Verbraucherschutz zu betreiben. Das war etwas, was Gerhard Hielke mir eigentlich von vornherein mitgegeben hat. Wir müssen die Natur und die Umwelt so schützen, dass der Mensch was davon hat. Und dass er auch davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Und wir müssen alle versuchen mitzunehmen, also auch die Wirtschaft. Und das ist so ein bisschen die Grundausrichtung der Deutschen Umwelthilfe, dass wir versuchen, basiert zu informieren und dort, wo eben Missstände sind, mit einem guten Hebel zu versuchen, diese Missstände zu beseitigen.
Und du hast es gesagt, du bist fast 40 Jahre bei der Deutschen Umwelthilfe aktiv. Die Deutsche Umwelthilfe hat auch ein Jubiläum aktuell, 50 Jahre alt geworden. Wenn du mal auf die Anfangszeit zurückschaust und das mit heute vergleichst, wie hat sich denn deine Arbeit verändert im Lauf der Zeit?
Wir haben bereits vor knapp 40 Jahren in der Deutschen Umwelthilfe Aufklärung betrieben. Wir haben beispielsweise die zurückgehaltenen Daten über das Waldsterben uns besorgt, dafür gekämpft, dass uns die Behörden die ausrücken müssen und haben die dann kartografisch dargestellt und eine Waldschadenskarte erarbeitet, die dann in großer Größe an Schulen verteilt wurde und mit denen wir dann Druck gemacht haben, dass eben die Großfeuerungsanlagen mit Filter ausgestattet werden. Wir haben aber seinerzeit sehr viel stärker noch Wissen vermitteln müssen. Es gab kaum Medien, die über Umwelt berichtet haben. Deswegen hat die Umwelthilfe mit großem Aufwand zu allen möglichen Themen 6- bis 8-seitige Informationsblätter gemacht für die schulische und außerschulische Umweltbildung, die zigtausenderweise abgefordert wurden. Wir haben Informationsmappen gemacht zu Fernsehsendungen, da haben wir dann kooperiert. Es gab so nur 2, 3 Sender. Das heißt, wenn man einen guten Sendeplatz Sonntagabend oder Dienstagabend 20.15 Uhr hatte, dann hat ein Drittel der Bundesbürger die Sendung gesehen. Wir haben einmal 40.000 Zuschriften bekommen. Die Leute haben uns 3 Mark und Briefmarken beigelegt. Da hat dann jemand 2 Monate lang Briefmarken aufgeklebt. Dann sind wir dann zur Post gegangen, haben die umgewechselt in andere Briefmarken. War abenteuerlich. Aber wir konnten tatsächlich auch bei wichtigen Themen seinerzeit, zum Beispiel Schutz des Bodensees, und dann vom Bodensee ausgehend ein weltweites Seennetzwerk, was dann eine Stiftung, die ich auch privat mitgegründet habe, der Global Nature Fund, jetzt in über 80 Ländern der Erde betreibt, konnten wir vom Bodensee aus starten. Das war vor 35 Jahren mit Klaus Töpfer als Umweltminister der Start des Bodensee-Umweltschutzprojektes. Und das strahlte aus, also machen wir weiter. Wir haben auch damals schon sehr intensiv mit der Wirtschaft zusammengearbeitet und versucht, eben Nachhaltigkeit bei Unternehmen hochzuhalten. Das erste Umweltwaschmittel, Skip von Leber Fabergé, ich bin der Uni Leber, als Baukastenwaschmittel, um die Chemikalien zu reduzieren. Ja, waren Ich war damals tatsächlich davon überzeugt, dass auch viele Unternehmensleiter in eine neue Zeit aufbrechen wollten. Und darüber kann man jetzt philosophieren, ob sie es ehrlich gemeint haben. Ich glaube tatsächlich bei einigen ja. Aber sie sind letztendlich alle gescheitert an der Realität des Marktes, der einfach dann brutal Umweltleistungen eben nicht belohnt hat und diejenigen, die einfach günstiger waren oder besser kommuniziert haben, die wurden erfolgreich. Und wir haben sehr, sehr schnell dann erlebt, dass aus diesen anfänglichen Versprechungen, wir bringen umweltfreundliche Pestizide, wir bringen umweltfreundliche Wasch- und Reinigungsmittel, wir vermeiden Verpackungen, Greenwashing wurde. Und es war auch zu beobachten, dass eben die Umweltbeauftragten von großen Firmen, die vor 30 Jahren noch sehr mächtig waren, mit ihrer Pensionierung in der Regel verschwanden. Wir hatten so einen Arbeitskreis, wir haben uns mit Post, Telekom, mit allen möglichen immer wieder auch getroffen. Und die verschwanden und Positionen wurden dann in der Regel im Marketing womit eingeordnet. Und es war dann im Grunde genommen nur noch Pflicht und nicht mehr Umweltleistung. Und so veränderte sich dann auch ein bisschen die Arbeit der deutschen Umwelthilfe, dass wir dann gesagt haben, naja, also wenn hier nur was versprochen wird, die Umwelt wird stärker belastet, dann müssen wir dagegen vorgehen. Und deswegen sind wir dann über die Jahre auch zu einem immer stärker auf juristische Mittel zurückgreifenden, klageberechtigten Verbraucherschutzverband gekommen.
Da kommen wir nachher vielleicht nochmal dazu, zu dem Thema Gerichtsentscheidungen als Mittel auch der Arbeit. Ich will vielleicht noch mal kurz bei dem Thema Unternehmen und auch Greenwashing bleiben. Wie erkenne ich denn als Verbraucher auch, was ist sozusagen eine ernst belegbare Aussage von der Umweltleistung und was ist vielleicht irgendwie eher Marketing oder beziehungsweise wie geht ihr dann auch bei euch vor? Ihr müsst ja auch irgendwie eine Art Anfangsverdacht sozusagen haben oder irgendwie eine Art Prüfung sozusagen, dass man dann bewerten kann, okay, das ist tatsächlich einzuhalten und auch vielleicht gesetzeskonform, auch wenn es irgendwie nicht ganz vielleicht, wie soll man sagen, so ist, wie ihr euch das vorstellen würdet?
So eine gute Frage. Woran erkenne ich das? Also häufig würde ich mal sagen, was ganz einfach ist im Sinne Menschenverstand. Also ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Klimaneutrales Heizöl. Ich zahle 1 Cent mehr pro Liter Heizöl an den großen Ölhändler Total Energies, den größten französischen Ölhändler, der bei uns ja auch Tankstellen hat, und habe eine klimaneutrale Ölheizung. Ob durchschnittlich 4.000 Liter Heizöl bei einem durchschnittlichen Haus 40 Euro mehr kosten und ich brauche meine Heizung nicht ändern, in 10 Jahren 400 Euro, meine Güte. Das ist doch der Geheimtipp gegenüber Wärmepumpen und anderen Dingen. Nicht sein. Also wir sind vor Gericht gegangen und haben natürlich Recht bekommen, dass es keine klimaneutralen Erdölheizungen gibt. Und das Unternehmen musste die Werbung stoppen. Oder BP und Shell, klimaneutraler Sprit. Da hat ja mal so ein tschechischer Milliardär sich so ein Bugatti Veyron von VW gekauft, kostet glaube ich so 3-4 Millionen und hat auf der Strecke Berlin-Wolfsburg einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt mit 417 Kilometer ist über die Straße gerast. Es gab dann ein paar politische Nachfragen, ob das überhaupt zulässig ist, so schnell zu fahren. Es gab eine Anzeige und die Polizei hat dann festgestellt, ja, er war korrekt unterwegs. Also durch die Anzeige wurde jetzt festgestellt, Tempo 417 in Deutschland ist zulässig auf der Straße, wenn die Verkehrssituation das erlaubt. Und der Milliardär hätte sagen können, ich habe übrigens den Sprit bei BP oder Shell gekauft, habe 1,1 Cent dazu gezahlt und war für 80 Cent klimaneutral unterwegs. Auch diese Aussage, klimaneutraler Sprit, ist halt einfach Greenwashing. Und ich will ein drittes Beispiel nennen. Es gab einen Dosenbierhersteller, der bei Aldi Dosenbier mit klimapositiv verkauft hat. Das heißt, je mehr Bier ich trinke aus der Dose, desto besser geht's der Umwelt. Auch so etwas ist halt einfach Greenwashing. Was ich schlimm finde, ist all diese Behauptungen, dass man in 5 Jahren klimaneutral ist, dass man jetzt schon klimapositiv ist, werden nicht von Behörden kontrolliert. In anderen EU-Staaten machen das Behörden. In Deutschland haben wir eine Situation, dass umweltbezogene, klimabezogene Werbeversprechen oder auch Verhaltensweisen grundsätzlich nicht von oder fast grundsätzlich nicht von Behörden kontrolliert werden, also diese ganzen Werbeaussagen überhaupt nicht. Da hier ist die einzige Möglichkeit, dass eben Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe, die eben beliehen sind von der Bundesregierung, also wir sind im Auftrag tätig des Bundesamtes für Justiz, wir können das in sehr, sehr engen rechtlichen Rahmenbedingungen kontrollieren und ahnden und werden dafür dann beschimpft. Das ist die einzige praktische Kontrollmöglichkeit. Wenn wir aber das nicht machen, führt es doch zu Folgendem, dass derjenige, der am dreistesten behauptet, er ist umweltneutral, am Markt erfolgreich ist und derjenige, der wirklich versucht, eher nicht 20% oder 25% die Belastung zu reduzieren, eine schwierige Botschaft hat, also nur ein bisschen besser, kommuniziert ehrlich und hat richtig Kosten dabei. Und das führt dann halt zum Schluss dazu, dass alle nur noch einen Wettbewerb machen, wer behauptet am dreistesten, dass er der Grünste ist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Wettbewerb haben, dass die Produkte und Dienstleistungen, Kreuzfahrtreisen, Flugreisen, eben, dass man drum ringt, wo habe ich nochmal 5% reduziert, wo habe ich eine Verlagerung vom Flug auf die Schiene hinbekommen und nicht, dass ich dann einfach sage, irgendwo habe ich mir auf dem grauen Markt ein Zertifikat gekauft, ich kriege für einen Dollar kriege ich eine Tonne CO2, also das ist Papier nicht wert, eigentlich auf dem dann das Zertifikat gedruckt wird. Man bekommt praktisch diese Zertifikate nachgeschmissen, weil es sowieso keine Kontrolle gibt. Stimmt das? Es gibt keine Norm weltweit, nach denen solche Zertifikate ausgestellt werden. Das heißt, jeder kann sich solche Zertifikate selber basteln. Und deswegen gibt es sehr viele Anbieter, die sich selbst kontrollieren, die sich Goldstandards geben. Und das wollen wir mit auf unserer Kontrolltätigkeit verändern. Wir möchten erreichen, dass die Menschen ehrlich informiert werden, wie stark irgendein Produkt die Umwelt belastet oder das Klima schädigt.
Ja, und vielleicht als kleiner Seitenschlenker, also wir können das als Universität auch bestätigen. Wir haben uns auch ein Ziel der Klimaneutralität gesetzt, wollen das aber auch aus eigenen Anstrengungen erreichen. Und das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man jetzt einfach irgendwie Zertifikate kauft und sagt, ich bin morgen klimaneutral. Auf dem Papier stimmt's dann vielleicht, aber natürlich eine große Diskussion um die Zertifikate. Wenn wir nochmal kurz bei der Rolle der Unternehmen bleiben.
Und vielleicht ganz kurz da zurück, das will ich auch sehr unterstreichen und loben, wie richtig das ist. Ich halte es für wichtig, dass man sich solche Ziele setzt. Aber, und das haben wir sehr früh auch den Unternehmen, also auch zum Beispiel Daimler, Lufthansa, früher mitgegeben, deren Umweltberichte wir maßgeblich auch nach Frühphase mit beeinflusst haben und auch bewertet haben. Wir haben gesagt, setzt euch Ziele und berichtet jährlich darüber, ob ihr sie erreicht, übererreicht oder nicht erreicht habt. Also auch das Mitteilen, wir haben es nicht geschafft aus dem und dem Grund, aber jetzt machen wir dafür dieses und jenes, nimmt die Menschen mit. Und für mich ist es ehrlicher, wenn eine Universität wie die Zeppelin-Uni dann sagt, wir haben dieses Ziel in dem Bereich geschafft, im anderen hat noch nicht ganz und jetzt, wir aktualisieren jetzt aber unseren Plan, wir strengen uns jetzt hier mehr an, wir haben noch diese jene Möglichkeit gehabt. Da kann ich die Menschen mitnehmen. Wir haben auch durchgesetzt, dass in der EU jetzt eine Vorschrift kommt, und zwar aufgrund unserer Kontrolltätigkeiten, dass eben ab nächstem Jahr Unternehmen ganz genau sagen müssen, wie viel ihrer Klima- oder Umweltverbesserungen sind direkt erreicht oder sollen erreicht werden und wie viel durch Kompensation, damit ich auch diesen Unterschied sehe. Ist das Produkt jetzt einfach grauselig schlecht, aber der hat sich irgendwo billige Zertifikate geholt und sagt, wir sind klimaneutral? Oder hat er das tatsächlich zur Hälfte oder insgesamt auch erreicht? Und deswegen, ich finde das gut, dass sich die Zeppelin-Universität das vorgenommen hat. Und auch wir werden euch dann daran messen, dass das dann auch, wenn es mal kritisch wird, weitergeführt wird und nicht dann im Sande verläuft.
Mal zurück zu dem Thema Unternehmen als Akteure auch. Du hast schon ein paar Beispiele genannt, wo es natürlich kritisch ist, also mit dem Thema Greenwashing. Und ich denke, es gibt in den Medien ja über die ganzen verschiedenen Jahre genügend Beispiele auch über fossile Interessen und dass Unternehmen auch natürlich ein Interesse haben, Umweltgesetzgebung eher zurückzufahren. Andererseits sieht man ja auch immer mal wieder Unternehmen, die politische Aufrufe starten, wenn eher das politisch zurückgefahren werden soll, dass sie sagen, wir haben jetzt hier investiert und wir möchten gerne unser Geschäftsmodell, was vielleicht umweltfreundlich ist oder klimafreundlich auch, dass wir da weiter wirtschaftlich einfach dran arbeiten können. Zum Teil ja auch schon viele Arbeitsplätze an dem Thema. Also es gibt so ein bisschen zwei Seiten, habe ich das Gefühl, ne? Sozusagen Unternehmen, die mitmachen möchten und Unternehmen, die kein Interesse haben, dass sozusagen die Umwelthilfe da aktiv ist. Wie würdest du denn die Wirtschaft als Akteur für euch einschätzen?
Es gibt wenig Schwarz und Weiß und es gibt sehr, sehr viele Zwischentöne. Es gibt auch bei den Kleinen und bei den Mittelständlern ganz grauselige Unternehmen. Aber so im Grundsatz würde ich sagen, die innovativeren Unternehmen sind Ein-Mann-Unternehmen, Kleinunternehmen und auch Mittelständler, die einfach eine Pfiffigkeit entwickeln, die auch eine Schnellbootfunktion innerhalb der Wirtschaft haben und die auch tatsächlich gerade hier im süddeutschen Raum, wir haben ja fast in jedem Dorf irgendeinen Weltmarktführer für besondere Schrauben oder Medizintechnik. Ich finde das faszinierend, was es hier für Innovationskraft gibt und die sich gerade mit nachhaltigen Technologien beschäftigen. Es mag auch Großunternehmen geben, die jetzt positiver sind. Aber ich würde zusammenfassend sagen, die meisten größeren Unternehmen, insbesondere die großen, auch international auftretenden Konzerne, haben sich leider negativer aufgestellt und sind aus aktienrechtlichen Gründen oder aus Überzeugung oder wegen ihren Incentives in der eben Bewertung der Leistung der Manager in einem System drinnen, das auf kurzfristige Renditen schaut und es ist ihnen nicht möglich, macht mal 10 Jahre lang auf Gewinne zu verzichten und etwas Neues zu entwickeln. Wir erleben im Moment eine weltweite Kampagne der fossilen Industrie, was nichts Neues ist, die wird ja auch offiziell zugegeben, dass sich beispielsweise sämtliche Automobilhersteller angeschlossen haben des Westens, abgesehen von Tesla, das überhaupt kein gutes Unternehmen ist aus anderen Gründen. Es ist ganz grauselig, wie offen im Moment dafür gekämpft wird, im Bereich der Klimapolitik, im Bereich der Fertigung, auch innerhalb des Handels, dass Umweltvorteile, die wir dachten schon erreicht zu haben in der Technik und auch in den Vorschriften, wieder abgebaut werden. Die ganzen eigentlich schlechten Kompromisse des Green Deal auf europäischer Ebene werden jetzt im Moment einer für den anderen abgeräumt oder, was Frau von der Leyen auch angekündigt hat, 50% davon sollen nicht mehr, wenn dagegen verstoßen wird, von der EU-Kommission verfolgt werden als vermeintliche Wirtschaftsbeordnung. Wir erleben gleichzeitig, dass Länder wie China tatsächlich langfristig Strategien entwickeln, sagen, wir haben es über Jahrzehnte nicht geschafft, beim Verbrennungsmotor die Übermacht des Westens einfach wegen der Komplexität des Antriebs wirklich zu brechen. Wir überspringen das einfach und steigen jetzt voll in die Elektromobilität ein. Und genauso wie sie es geschafft haben, in anderen Bereichen, in der Fertigung von kleinen Elektrogeräten, bei Smartphones, nehmen wir irgendwelche Foto- oder irgendwelche Haushaltselektronik, was aus dem asiatischen Raum, aber zunehmend aus China kommt. Und jetzt haben wir eben im Bereich der erneuerbaren Energien die Situation, dass sie den Weltmarkt einfach dominieren und selber in ihrem Land mehr zubauen als alle anderen Länder zusammen, dass sie Afrika mit billigsten Produkten und Fahrzeugen überschwemmen. Wir können überall nicht mehr mithalten. Das ist für mich so eine große Sorge. Wir reden noch viel von grüner Wirtschaft, aber wir sind eigentlich jetzt in einer Sackgasse in sehr vielen Bereichen angelangt, sodass darum gekämpft wird, noch ein paar Jahre länger nicht mehr zukunftsfähige Technologie verkaufen zu können. Und wenn wir jetzt nicht mit ordnungsrechtlichen Vorgaben der Wirtschaft sagen, nee, ihr müsst jetzt mal ein paar Jahre auf Gewinne verzichten, und versuchen, wieder technologisch und auch ökonomisch aufzuholen, also auch dann wettbewerbsfähige Produkte, günstige Autos zum Beispiel, die niedrige Stromverbräuche zu produzieren, die attraktiv sind, auch für den Verbraucher, die sicher sind. Wenn er die nicht stellt, wird uns beispielsweise die Schlüsselindustrie, Automobilwirtschaft, zusammenbrechen. Die wird es natürlich weiter geben, aber es wird das passieren, was wir jetzt schon erleben, dass alle Massenprodukte von China kommen. Jetzt hat die Autoindustrie dafür gekämpft, dass man doch den Zulieferern eine längere Zeit geben sollte, sich umzustellen. Man möchte angeblich die Arbeitsplätze um den Verbrennungsmotor erhalten. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das aufzeigt, wie verlogen dieses Argument ist. Der Hoffnungsträger von Mercedes ist der CLA Electric und den gibt es auch mit Hybrid und mit Verbrennungsmotor. Und wo kommt der Verbrennungsmotor jetzt für dieses allerneueste, wichtigste Auto her? Aus China. Weil eben die Automobilindustrie jetzt in China durch die Überproduktion der Verbrennungsmotoren, die werden dort nicht mehr nachgefragt, die sehr billig bekommt. Also wenn es ein paar hundert Euro Einsparungen gibt, lässt man alle Zulieferer mit ihren Komponenten für einen Verbrennungsmotor über die Rampe laufen und die sind dann ganz weg. Also wir haben eine Situation, dass wir zukünftig unter deutschen Marken zunehmend dann chinesische Produkte kaufen und da wird nur noch ein entsprechendes Emblem drauf gemacht, wie beim iPhone, das vermeintlich aus Amerika kommt, designt in der USA, aber zu 100% produziert in China. Und deswegen, ich würde sagen, die Zukunft für eine Industrienation Deutschland, auch als Exportnation, kann nur darin liegen, dass wir uns wieder an die Spitze der technologischen Entwicklung stellen. Und die heißt ganz eindeutig, klima- und umweltverträgliche Produkte, die hochgradig effizient sind.
Da könnten wir jetzt natürlich auch nochmal eine ganze eigene Folge über dieses Thema wahrscheinlich machen. Ich würde aber gerne nochmal weitergehen zu einem anderen Thema. Ich glaube, das ist auch eines der Themen, die euch wahnsinnig medial nochmal bekannt gemacht hat. Und zwar das Thema Diesel, beziehungsweise seit ungefähr 2015, ne, dass dann rauskam, die Automobilindustrie kann die Abgaswerte nicht einhalten mit ihren Motoren. Das war wahrscheinlich auch was du dir mit 18 nicht hast vorstellen können, dass ihr mal eigene Abgasmessungen vornehmt und ganz tief in technische Automobilkonstruktionsprozesse euch reinbegebt, vermute ich mal. Also was ist denn da passiert bei der großen Aufarbeitung?
Aber da provozierst du mich natürlich. 18 hatte ich einen alten VW Käfer, 34 PS, ein 1200er. Der war 13 Jahre alt. Und ich habe tatsächlich mich dann erkundigt bei VW und einen Antrag gestellt, dass ich einen Katalysator für diesen VW kriege. Da war ich gehört habe und gelesen habe, in den USA wird der mit Katalysator verkauft. Und es war partout nicht möglich, den für Deutschland zu bekommen, weil er war nicht zugelassen. Also das Auto wäre, wenn es sauberer gewesen wäre, hätte es nicht den Zulassungsbestimmungen entsprochen. Und tatsächlich, als ich dann bei der Umwelthilfe angefangen habe, vor knapp 40 Jahren, war es eben dann nicht nur der Kampf um die saubere Luft, das ist eine meiner auch persönlichen Themen, die mich sehr bewegen, war es dann eben nicht nur die Großfeuerung und das Waldsterben durch den sauren Regen, durch den Schwefelaustrag, sondern eben das Auto. Deswegen, ich habe mich schon sehr früh für die Einführung des 3-Wege-Katalysators beim Otto-Motor eingesetzt, hatte mit Daniel Bödeger, der damals Ford-Vorstand war, dafür gekämpft, dass die Fahrzeuge generell den Cut bekommen. Und später ging es darum, um den Dieselrußpartikelfilter, also 90er Jahre war sehr stark Cut, Bleifreies Benzin, das war noch Ende der 80er Jahre auch, und 90er Jahre dann die schwefelfreien Kraftstoffe. Das war schon meine erste große Aktion. Damals hatte ich ADAC und den Verband der Automobilindustrie sogar als Partner. Ich hatte VW und Mercedes als Partner gegen die Ölindustrie. Wir haben durchgesetzt in der jungen rot-grünen Regierung, dass es eine steuerliche Bevorzugung gab von schwefelfreien Kraftstoffen. Die Ölindustrie hat gesagt, die ganzen Raffinerien in Deutschland werden zusammenbrechen, weil die Mehrkosten führen dazu, dass dann im Ausland Sprit eingekauft wird. Das ist genau das Gegenteil eingetreten. Vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn die Industrie sagt, das kostet so und so viel eine Umweltmaßnahme. Es ist in der Regel mindestens um den Faktor 10 übertrieben. Also die sind maßlos in ihrer Lüge. 10 bis 20 Mal ist es meist günstiger als behauptet, wenn es überhaupt mehr Kosten sind. Also es war dann tatsächlich so, dass die Raffinerien in Deutschland mäßige Nachfrage hatten, weil sehr schnell andere EU-Staaten auch einen schwefelfreien Sprit haben wollten. Ich erzähle das deswegen, weil das war nicht die Voraussetzung, um dann eben beim Diesel zuerst den Partikelfilter und dann auch die Stickoxidkatalysatoren einführen zu können. Mit Schwefel, und das war die Ausrede der Autoindustrie, sei es ihnen leider nicht möglich, die Abgase zu reinigen. Wir wollten aber diese über 100.000 vorzeitigen Todesfälle jedes Jahr, die wollten wir wegbekommen und haben deswegen gesagt, ihr müsst das machen, okay, dann helfen wir euch, dass ihr den schwefelfreien Sprit bekommt. Damit haben wir auch einen Effekt auf das Waldsterben. Wir haben das hingekriegt und die Autoindustrie hat nicht geliefert. Sie hat mit Tricks dann damals schon angefangen, in den Nullerjahren, also vor 25 Jahren, vermeintlich die Partikelwerte einzuhalten, aber es waren schon die ersten Abschalteinrichtungen unterwegs, die dann immer mehr verfeinert wurden. Wir haben das ab dem Jahr 2007 in Pressekonferenzen, auch gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und auch in den ersten Messungen, dann publik gemacht. Aber wir haben Folgendes festgestellt, wenn wir in einem Prüfinstitut, beim TÜV, bei der DEKRA, einen Test gemacht haben oder beim ADAC Technik in Landsberg und es veröffentlicht haben, den Skandal, dann durften wir keinen zweiten Test mehr haben. Weil die Autoindustrie als Hauptauftraggeber dieser Prüfinstitute gesagt hat, wenn ihr nur einmal für die Umwelt etwas macht, kriegt ihr von uns keine Aufträge mehr. Als dann 2015 der Abgasskandal in den USA bekannt wurde, habe ich dann nur noch eine einzige Prüfstelle, nämlich die Regierungsprüfstelle der Schweiz, die aber dann auch unter Druck geriet, weil sie an der Hochschule hing und dann hieß es, die Studenten bekommen keine Jobs in der Autoindustrie und es wurde dann auch tatsächlich für Professor Czerwinski sehr schwierig, seine Studenten unterzubringen. Aber der hat wirklich für uns gemessen und dann haben wir eben vor 10 Jahren gesagt, so, jetzt geht's so nicht weiter. Wir gründen jetzt weltweit wahrscheinlich das erste Umweltverband ein eigenes Emissionskontrollinstitut. Dann für Hunderttausende von Euro haben wir uns Messinstrumente zu lang gebettelt oder gekauft. Viele sagten, mussten wir dann tatsächlich auch zahlen. Und haben mittlerweile 3.860 Fahrten auf der Straße gemacht, jeweils 30 Kilometer, um letztendlich alle Dieselautohersteller des unterschiedlichen Abgasbetruges, über 50 verschiedene Betrugssoftwaren, also unterschiedliche Schaltungen, Erkennungen, alle haben betrogen, in unterschiedlicher Größe. Und dann entsprechende Verfahren durchzuführen, um eben diese Fahrzeuge sauber zu machen. Und tatsächlich, du hast vorhin gesagt, sie haben das nicht eingehalten, sie konnten es einhalten. Die Fahrzeuge für die USA enthielten Technik, die es eingehalten haben, die waren aber ein bisschen teurer. In Europa wurde minderwertige Technik verbaut, die nur 20 Minuten durchgehalten hat oder nur bei niedrigen Belastungen. Und um eben dann keine Störung im Auto zu haben, hat man eben das so geschaltet, dass wenn das Auto sieht, ich bin auf der Straße und nicht auf der Prüfrolle, wurde die Abgasreinigung abgeschaltet. Und da die modernen Motoren mehr Schadstoffe emittieren als die alten, also bei Stickoxiden hängt es mit der Motortemperatur zusammen. Je effizienter, desto höhere Temperaturen und dann explodieren die Stickoxide. Wir haben Fahrzeuge gemessen, die Grenzwerte um das 40-fache überschritten haben. Das waren dann gerade die teuersten Audi A8, die von Regierungsmitgliedern, von Ministerpräsidenten gefahren haben. Also praktisch je teurer das Auto, je eher man sich ja auch vielleicht vorstellen kann, diese paar hundert Euro mehr auszugeben. Und das Perfide, was ich hier finde, ist, man hat die Städte mit Giftgas, quasi mit giftigen Gasen geflutet. Man wusste seitens der Autoindustrie ganz genau, dass es verboten ist. Wir haben Whistleblower-Informationen bekommen, Präsentationen von Bosch, dass die Bosch-Leute gesagt haben, wir können euch tatsächlich solche Abschalteinrichtungen programmieren. Und dann wurde auf mehreren Seiten aber dargestellt, dass es illegal ist, dass in den USA Millionen Strafen verhängt wurden. Und wenn man das macht als Bosch, weise man die Hersteller darauf an, dass sie die Applikationsverantwortung haben. Und sie mögen doch bitte mit den Behörden klären, ob das eine legale Auslegung der Prüfvorschriften ist. Bosch wurde beauftragt, eine alternative Ansteuerung der Abgasanlage zu machen für bestimmte Betriebssituationen. Also ich bin da immer noch fassungslos, man hat sich auch über 1000 Treffen in Hotel-Winterzimmern abgestimmt, dass keiner der Autohersteller, die in Deutschland auf dem Markt waren, eine bessere Abgasreinigungstechnik bringen, weil das hätte ja Druck auf die anderen ausgeübt. Man hat sich also abgestimmt, um praktisch mehr Geld zu verdienen, dass man nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Abgastechnologien einsetzt. Die Süddeutsche Zeitung hat es mal in einem Kommentar zusammengefasst und sprach vom größten Industriebetrug in der deutschen Nachkriegsgeschichte, was Volkswagen, Mercedes, BMW und dann in der Folge auch die anderen Hersteller hier betrieben haben. 11 Millionen Fahrzeuge, die in Deutschland mit Betrugssoftware die Städte bis heute noch fluten. Wir haben immer noch über 7 Millionen dieser Fahrzeuge, die weiterhin mit nicht funktionierender Abgasreinigung vor allen Dingen in den Wintermonaten die Luft in den Städten verpesten.
Du hast gesagt, Whistleblower wäre auf euch zugekommen in dem Fall. Das führt mich ein bisschen zu der Frage, wie kommt ihr denn zu euren Themen? Also habt ihr Leute, die euch auf Umweltthemen hinweisen, da läuft irgendwas nicht? Oder habt ihr vielleicht eine Art Themenkonferenz, dass ihr sagt, so, jetzt rühren wir mal einen Dosenpfand ein? Oder vielleicht ist es ja auch ein bisschen beides. Wie legt ihr fest, mit welchen Themen ihr euch dann beschäftigt?
Wir sind eigentlich da ganz langweilig. Wir haben ein paar Schwerpunktthemen, die wir sauberes Wasser, saubere Luft, gesunde Lebensmittel, Erhaltung der Biodiversität, also des Artenreichtums von Schmetterlingen, von Vögeln, von Pflanzen. Und wenn wir dann sehen, hier gibt es Bedrohungen oder hier gibt es Chancen, gucken wir uns das näher an und werden aktiv. Entweder im Positiven, dass wir dafür werben, dass etwas gemacht wird. Erneuerbare Energien, Balkonkraftwerke, das sind alles so Themen für uns, wo wir irre Erfolge haben. Oder eben Abfallvermeidung, indem eben eine Verpackung hier bei uns stehen jetzt verschiedene Getränke, die sind alle in Mehrweg. Die Flaschen können 50 Mal wieder befüllt werden im Durchschnitt oder werden 50 Mal wieder befüllt. Das sieht man auch an diesen Schleifrinnen bei Glasflaschen, dass sie tatsächlich auch häufig wieder befüllt werden. Und wenn sie dann wirklich mal irgendwann kaputt sind, zu alt sind, dann kann ich die Glasflasche tatsächlich im Kreislauf führen. Die Plastikverpackung kann ich einmal nutzen. Und die bleibt für mindestens 1000 Jahre in der Umwelt als Mikroplastik. Und wir nehmen sie sogar dann irgendwann auf, weil die mittlerweile selbst in der Antarktis in unglaublicher Konzentration vorliegt und über Plankton dann in die Nahrungskette reinkommt. Übrigens mittlerweile auch im Gehirn abgelagert wird. Also jeder von uns hat im Gewebe zunehmende Mengen an Kunststoffen, die sich einlagern und von denen wir nicht wissen, ab wann es welche Störungen bringt. Und es gibt da auch schon welche. Das ist dann für uns so erstmal die grobe Themensetzung. Wenn wir natürlich dann über Whistleblower, und bei mir sind es alleine 3800 Kontakte, die ich bei mir gespeichert habe, irgendjemand meldet sich bei uns, zum Beispiel Betriebsräte von Daimler, die sich in der Dieselgate-Affäre gemeldet haben und gesagt haben, sie würden gerne Gesamtbetriebsräte Aussagen vor der Staatsanwaltschaft zu bitten, mich um Zeugenschutz, ob ich ihnen Zeugenschutz vermitteln kann. Na, das war dann eine Besprechung bei der Staatsanwaltschaft, wo wir einen sehr, sehr großen Raum brauchten, wo dann Durchsuchungsaktionen mit vorbereitet wurden, wo ich mal auch wirklich eine Weile lang relativ nah mit dabei war, Aktionen vorzubereiten, die dann wiederum von amerikanischen Stellen konterkariert wurden, die dann zuvor alles durchsucht hatten, war während dieser Zeit sehr, sehr deutlich, wie kriminell viele Unternehmen vorgehen. Ich will mal auch ganz deutlich werden, es ist nicht nur die Autoindustrie. Wir erleben das zum Beispiel bei den Herstellern von Pestiziden, mit was für einer Brutalität hier Lobbyarbeit gegen Umweltverbände gemacht wird, wie hier über Agenturen, Politiker bewertet werden. Ich habe das in meinem Buch beschrieben, die dann entsprechend eingestuft werden und dann je nach Einstufung behandelt werden. Das sind kriminelle Machenschaften, die wir haben. Und es geht einfach um die Absicherung von Milliardengewinnen. Wir erleben auch jetzt gerade in unseren erfolgreichen Klagen gegen die Zulassung giftiger Pestizide, uns ist gelungen, zum Beispiel Roundup verbieten zu lassen, wie sich die Zulassungsbehörden teilweise wöchentlich mit der chemischen Industrie zum Thema, wie verhindern wir nächste Schritte der deutschen Umwelthilfe, abstimmen. Oder dass die Zulassungsbehörden, wir haben Anträge auch Einsichtnahme in die Akten halt gestellt und gerichtlich durchgesetzt, die Zulassungsbehörden manchmal dann sagen, oh, bei den Mitteln bekommen wir Schwierigkeiten, wir befürchten, dass die Deutsche Umwelthilfe hier klagt und dann müssten wir der Klage recht nachgeben. Also die sagen nicht, wir können euch das Mittel nicht zulassen, sondern also die Umwelthilfe guckt da drauf, jetzt haben wir Schwierigkeiten. Was hat man jahrelang gemacht? Es gibt eine Vorschrift, dass in Deutschland Gifte, also Pestizide, nur im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt zugelassen werden dürfen. Wenn dann das Umweltbundesamt ein Gutachten abgeliefert hat, dieses Mittel darf aus dem und dem Grund so nicht eingesetzt werden, wurden diese Gutachten einfach ignoriert. Da jetzt aber die chemische Industrie sehr erfolgreich ist, und ich sage jetzt auch mal bei auch ökologischen Parteien, teilweise sogar den Wirtschaftsrat leitet, der Grünen, da ist dann plötzlich der Vorstandsvorsitzende von BASF, Leiter des frühen Wirtschaftsrates. Und Bayer, BASF sind Großsponsoren von Parteiveranstaltungen. Wundert mich dann auch nicht, dass selbst Koalitionsbeschlussentscheidungen wie Ende von Glyphosat 2023 nicht umgesetzt werden. Da hat ja sogar die FDP zugestellt. Und wir erleben dann die ganze Zeit, dass eben auch solche Bestimmungen wie ein Einvernehmen ist herzustellen mit den Umweltbehörden von der Politik nicht nachgefragt wird, dass dann die Umweltministerin der Grünen oder der Umweltminister der SPD oder zuvor der CDU, dass die es nicht wagen, sich mit der chemischen Industrie anzulegen und die frustrierten Beamten im Umweltbundesamt oder im Umweltministerium müssen dann halt einmal mehr mitbekommen, dass sie umsonst gearbeitet haben. Wir arbeiten nicht umsonst. Wir haben uns die Klagerechte, die wir nicht haben eigentlich, die haben wir uns über den Europäischen Gerichtshof erstritten, weil nach europäischem Recht haben wir das Recht, umweltschädliche Produkte vor Gericht überprüfen zu lassen. Und wir haben eben dann die Behörden gezwungen, die Akten offenzulegen. Und wir haben dann die Behörden gezwungen, die Akten offenzulegen. Und am Anfang haben sie uns nicht alles gezeigt. Wir haben dann gesagt, gibt es nicht vielleicht noch ein Gutachten des Umweltbundesamtes? Ach ja, das haben wir versehentlich falsch abgelegt. Das ist irgendwie nicht versehentlich beachtet worden. Und dann konnten wir dem Gericht sagen, hier das Einvernehmen ist herzustellen. Das Umweltbundesamt ganz klar gesagt, dieses Mittel ist nicht zulassungsfähig. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt mehrere besonders giftige Mittel verboten bekommen. Aber die Industrie geht dann sofort mit einem ähnlichen Produkt wieder an den Start. Und wir müssen dagegen wiederum vorgehen. Also wir erleben im Moment eine gewisse Ohnmacht, weil die Behörden selber dann tätig werden, wenn wir mit einer Klage drohen oder eine Klage durchführen. Aber von sich aus haben sie nicht mehr die Kraft, sich gegen Autoindustrie, gegen chemische Industrie, gegen ein paar andere große Konzerne, gegen Tech-Konzerne durchzusetzen. Da ist es so, dass durchregiert wird in Deutschland.
Du hast das schon ein bisschen angedeutet. Also die Art der, ich nenne es jetzt mal Auseinandersetzung, hoffe, das ist das richtige Wort, ist ja relativ hart zwischen den verschiedenen Seiten. Also das heißt, ihr müsst den Klageweg dann beschreiten. Hast du jetzt gerade gesagt, du beschreibst in dem Buch auch, dass es zum Teil Vorstöße gegen die Deutsche Umwelthilfe gab. Also da gab es zum Beispiel mal die Diskussion um eure Gemeinnützigkeit oder es gab, beschreibst du in dem Buch auch Versuche, dass man mit Schadensersatzforderungen auf sowohl die Deutsche Umwelthilfe als auch auf dich persönlich versucht hat, es durchzusetzen, damit bestimmte Dinge verhindert wurden. Wie erlebst du das denn in deiner Arbeit? Also kannst du deine Arbeit so machen, wie du sie machen möchtest? Oder ist es tatsächlich für dich persönlich dann auch schwierig geworden, unter solchen Umständen zu arbeiten, weil dann vielleicht auch wirklich da Bedrohungen im Raum stehen, womöglich?
Also ich sage mal, das schauen wir im Positiven an. Ich hab noch keine Angst, keine richtige Angst, dass es um körperliche Gefährdungen geht, was ich bei unseren Partnern in Südafrika oder in Südamerika nicht bestätigen kann. Da sind uns auch schon Partner getötet worden. Allerdings Bedrohungen sind da. Auch es gibt hunderte von Posts in einer Facebook-Gruppe, die von der Automobilindustrie eingerichtet, von der Automobilwirtschaft eingerichtet wurde und bis heute administriert wird mit 50.000 Mitgliedern, wo man sich in immer noch mehreren tausend, also zumindest vierstelligen Anzahl von Kommentaren damit beschäftigt, wie man mich am besten umbringt, welches Kaliber, welchen Winkel ins Hirn. Man nimmt Hohlspitz- oder Vollmantelgeschosse, welches Kaliber oder alle denkbaren Foltermethoden, Aufrufe, einen Killer zu heuern und ähnliches. Es gibt auch hunderte von Strafanzeigen. Interessanterweise hat die Automobilindustrie bis jetzt sich nicht davon distanziert, nicht einmal gesagt, dass sie das nicht für gut finde. Sie schweigt sehr laut dazu. Das ist unangenehm. Das führt auch dazu, dass ich seit 7 Jahren bei öffentlichen Auftritten immer ein bestimmtes Schutzprotokoll habe und quasi die örtlichen Polizeistellen, wo mein Büro informiert werden müssen und die dann darüber entscheiden, wie ich dort auftreten kann, macht das Leben schwerer. Ein paar andere Sachen will ich da gar nicht sprechen und soll ich auch nicht reden. Die Bedrohungen im Bereich des Privatkonkurses oder Fortbestandes des Verbandes sind fast noch ein bisschen gravierender. Und ich hatte jetzt selber schon mehrere Klageverfahren, die, wenn ich sie verloren hätte, für mich bedeutet hätte, ja, Privatkonkurs im Leben unter der Brücke, weil man dann auch gesagt hat, man, wenn die Klage dann gewonnen wird, zum Beispiel von BAS, von einer Firma, die muss immer vorsichtig sein, sonst werde ich gleich wieder belangt von einer Firma, die BASF-Material verarbeitet hat und von BASF sehr viele Gutachten für das Gerichtsverfahren dann bekommen hat. Das ging dann über 4 Jahre bis zweimal zum Bundesgerichtshof. Ich habe das zweimal gewonnen, aber da ging es dann darum, dass wir gegen bestimmte Kunststoffe von BASF keine Öffentlichkeitsarbeit mehr machen. Oder bei VW, dass ich verklagt wurde, bestimmte Bewertungen nicht mehr zu machen. Man konnte uns die Messwerte nicht verbieten, weil die sind bis heute in keinem einzigen Fall, mussten wir die korrigieren. Aber wir sollten nicht mehr sagen, dass das einen Verstoß darstellt. Also völlig irre, mittlerweile auch alles gerichtlich festgestellt, dass es Betrug ist. Aber VW hatte eben sich auf den Standpunkt gestellt, es ist legal und deswegen durfte ich nicht sagen, sie verstoßen gegen EU-Recht und ähnliches. Und man hat angekündigt, wenn eben dann dieses Verfahren gewonnen wird, würde man in einer Milliardenhöhe Schadensersatz wegen Umwelthilfe und DUH und gegen mich persönlich erheben. Also würde sämtlicher Klagen, die neu ab einem gewissen Zeitpunkt auf VW zukommen. Weil ich hätte VW am stärksten geschädigt von allen Regionen auf der ganzen Welt. So die Argumentation. Hätte alleine vom Prozess her für mich einen Konkurs bedeutet, weil ich hätte die Prozessgebühren für die 3-4 Jahre oder die Umwelthilfe niemals stemmen können. Und viele weitere Fälle. Besonders perfide fand ich natürlich Versuche der Autoindustrie über einen Bezirksverband Nordwürttemberg zu Stuttgart, wo eben die Automobilindustrie schon vom Ehrenvorsitz über den Vorsitz, also Matthias Wissmann ist Ehrenvorsitzender, der ehemalige VDA-Geschäftsführer, oder Steffen Bilger ist der Landvorsitzender, der war dann der Staatssekretär im Verkehrsministerium und dann der Chef der Metallarbeitgeber Baden-Württemberg, das ist ja auch wiederum Autoindustrie, die sitzen da im Vorstand zusammen und die stellen den Antrag, dass die deutsche Umwelthilfe nicht nur die Gemeinnützigkeit verlieren soll, sondern die Klagerechte vor Verwaltungsgerichten, um eben keine Fahrverbote und ähnliches mehr zu verfügen und die Autoindustrie zu schädigen. Und es ist sogar beschlossen worden, der CDU-Parteitag hat das alles beschlossen mehrheitlich. Das Finanzamt hat voll dann gesagt, ja, in Deutschland entscheiden nicht die Parteitage, sondern die Finanzbehörden, wer gemeinnützig ist. Und wir haben bis heute die Gemeinnützigkeit immer wieder bestätigt bekommen, auch vor kurzem wieder. Also das ist Einschüchterung, was stattfindet. Mir macht eine große Sorge, dass die Einschüchterung aber bei vielen Menschen dazu führt, dass sie dann sagen, das tue ich meiner Familie nicht an, ich ziehe mich zurück. Und wenn dann eben Bürgermeister oder Gemeinderäte sich einschüchtern lassen von rechten Gesellen oder von der Industrie, dann gehen ja gerade diejenigen aus der Politik heraus, die wir brauchen, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, die vielleicht auch abwägen. Die Fanatiker, die werden erstens weniger bedroht und denen macht es ja auch nichts aus. Also da verschiebt sich da was. Und deswegen ist mir dieser Punkt, dass diese Bedrohungen aufhören müssen, dass es keine geschützten Räume zum Beispiel im Internet geben darf, in denen man sich austauschen kann zu Körperverletzungen von Menschen oder wie man jemand illegal irgendwie stoppen kann. Das ist mir ganz wichtig und das wäre möglich, wenn Deutschland die Rechtsmöglichkeiten nutzen würde, die ausdrücklich auf europäischer Ebene bestehen. Aber Deutschland weigert sich, ihren Opferschutz zu beschließen. Deswegen versuchen wir jetzt, da habe ich eine Klage, die jetzt zum Bundesgerichtshof auch geht, wo ich eben klage, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta gezwungen wird, solche Räume zu schließen, in denen regelmäßig zu Mord oder zu Folter oder zu Körperverletzung aufgerufen wird. Ja, nicht nur von mir, sondern eben auch von vielen anderen, auch sexualisierte Gewalt, von jungen Aktivistinnen bei Fridays und so weiter. Das ist alles Unangenehme und Unglaubliche kann man dort lesen und soll aber als Recht auf freie Meinungsäußerung stehen bleiben, weil es mehr Kommentare gibt, die nicht strafbar sind. Also da wird mit der Verdünnung gearbeitet. Solange es nicht die Mehrheit darstellt, könne man nichts machen. Es ist ja absurd, es reicht ja ein erfolgreicher Mord aus und wenn da 1.000 Aufrufe drin sind, aber vielleicht 20.000 andere Kommentare dastehen, kann ich doch nicht sagen, dann ist es hinzunehmen. Und ich bin mal gespannt, wie die Gerichte, wie der Bundesgerichtshof in so einer Frage entscheidet. Und deswegen, ich meine, wir müssen uns wehren gegen diese zunehmenden Bedrohungen, die viele schon als selbstverständlich hinnehmen.
Ja, es ist jetzt gar nicht so einfach, da aus diesem ziemlich dunklen Thema wieder rauszukommen, aber vielleicht auch wieder zwei Seiten. Einerseits würde man Leute verstehen, die dann irgendwann sagen, ich engagiere mich nicht mehr, weil die Bedrohung vielleicht da ist oder weil vielleicht einfach auch so eine gewisse Ernüchterung insgesamt da ist. Aber 2019 zum Beispiel waren ja sehr viele Leute mit Fridays for Future auf der Straße. Also das heißt, es gibt ja auch immer wieder viele Leute, die dann sich für verschiedene Themen engagieren. Was wäre denn so ein bisschen dein Blick im Moment? Engagieren sich denn noch genügend Leute für die Umwelt- und Klimaschutzthemen?
Ich würde sagen, eigentlich ja. Es könnte immer mehr sein. Aber der Volksentscheid in Hamburg hat ja gezeigt, dass bei den Menschen das Herz immer noch für die Tiere schlägt. Man macht ein bisschen den Fehler, dass die Müdigkeit beim abstrakten Begriff Klimaschutz genommen wird und man sagt dann, ja, über Klimaschutz will jetzt keiner mehr groß reden, das interessiert niemand mehr. Es ist ganz anders. In dem Moment, in dem ich Klimaschutz runterbreche, auf Erlebniswirklichkeit, auf Mobilität, auf Intaktheit einer lebens- und liebenswerten Stadt, haben wir Zustimmungs- und Mitwirkungswerte, die einfach noch viel größer sind. Wenn ich mir anschaue, die Zustimmung zu Tempolimits in den auf Autobahnen oder Tempo 30 in der Stadt oder zu geschützten Fahrradwegen. Wir haben bei den meisten unserer Themen weit mehr als 50% Zustimmung der Bevölkerung. Das heißt, wir sollten halt nicht vergleichen Sorge um den Arbeitsplatz oder Sorge um die Sicherheit oder Zukunft der Kinder mit Klimaschutz. Das Klimaschutz ist doch sehr abstrakt. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte im ländlichen Raum endlich verlässlich Verkehre haben, wie in der Schweiz, dass ich eben eine ausreichende Grundversorgung habe, dass ich einen Taktfahrplan habe, dass ich, wenn ich am Bahnhof ankomme mit dem Zug, dass der erstmal pünktlich auch ankommt, gerade die Strecke Friedrichshafen, Überlingen, kurz zu den schrecklichsten Strecken in ganz Baden-Württemberg, auch nach einer Statistik. Das sind alles Dinge, die man ändern könnte, wenn man wollte. Siehe die unglaublichen Straßenbaumaßnahmen, die wir haben. Dafür ist jedes Geld da. Aber wir haben 130 Jahre alte Leittechnik und Weichenstellungen mit 2 Meter langen Eisenstangen. Da wird noch mit dem vorletzten Jahrhundert Technik hier gearbeitet. Wir könnten das verändern. Das sind aber auch Themen, die die Menschen berühren. Und deswegen glaube ich, wir müssen vielleicht in der Nachhaltigkeits- und Umweltarbeit stärker deutlich machen, um welche Vorteile es für uns geht, die eben dann mit Klimaschutz verbunden sind. Also aus der Abstraktion des Klimaschutzes rausgehen und dann haben wir die Leute dabei. Ich weiß, gestern hatte ich eine Veranstaltung mehr Klimaschutz in Erlangen und der Saal war gerammelt voll, über 100 Personen und wir haben 3,5 Stunden war Vortrag und Diskussion und bis hin zur Verwaltung und Gemeinderäte, engagierte Bürger sind mit erschienen. Ich kann das nicht bestätigen, dass es hier eine Müdigkeit gibt. sondern es verschiebt sich da so ein bisschen hin zu eben konkreten Themen. Und deswegen sollten sich eigentlich alle überlegen, wie reagiere ich eben darauf, dass wir einfach jetzt gewisse wirtschaftliche Sorgen haben. Und in dem Moment, in dem wir eben aufzeigen, wie wir zum Beispiel auch bei erneuerbaren Energien Arbeitsplätze schaffen können, habe ich dann sofort auch den ökonomischen Teil der Argumentation positiv mit aufgenommen.
Ja, mit Blick auf die Zeit sind wir, glaube ich, schon so fast ein bisschen am Ende angekommen. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen, was du ansprechen willst. Nein. Wenn wir gucken, 2029, es ist Silvester, das Jahrzehnt ist zu Ende. Schau mal in die Glaskugel. Wo stehen wir denn dann von dem auch, dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Thema Klimaschutz?
Ja, ich wünsche mir, dass wir bis 2029 durch unsere aktuellen Klimaklagen, die im Jahr 2026 alle drei Obergerichte beschäftigen, das Bundesverfassungsgericht wird nächstes Jahr entscheiden, unsere Verfassungsbeschwerde ist zur Entscheidung angenommen worden, der Bundesgerichtshof wird entscheiden über eine Klage, die ich persönlich mit zwei Kollegen eingereicht habe gegen BMW und Mercedes, ob diese Unternehmen vorzeitig aus dem Verbrenner aussteigen müssen. Und gerade diese Woche hat der Bundesgerichtshof für alle überraschend nicht nur gesagt, hat, wegen der grundsätzlichen Bedeutung nimmt er diese Klage an, sondern er hat uns mitgeteilt, am 2. März findet die Verhandlung statt, und zwar im größten Saal, den der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat. Und wow, das habe ich in 40 Jahren nicht erlebt. Wir wurden gefragt, ob wir einverstanden sind, dass der Bundesgerichtshof in einem Sonderrecht Gebrauch macht und die Urteilsverkündung live überträgt. Also die wird dann möglicherweise in Phoenix bundesweit ausgestrahlt. Das machen Obergerichte, es können überhaupt nur Obergerichte, findet ganz, ganz selten statt. Das war für mich ein schönes Zeichen. Die Gerichte nehmen das ernst. Und das dritte Obergericht, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, entscheidet beginnend am 29. Januar über die von uns allesamt gewonnenen Klimaklagen gegen die Bundesregierung. Da geht es nur noch um die Revision, ob die Begründung richtig war. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, recht zu bekommen. Das heißt, wenn dann im Jahr 2026 uns alle drei Obergerichte bestätigen, dass Industrie und Wirtschaft, Industrie und Regierung mehr machen müssen, dann gehe ich mal von dem Tempolimit auf Autobahnen aus. Ich gehe davon aus, dass wir auch Außerortstraßen Tempo 80 bekommen, dass wir die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 in den Städten kriegen, dass wir ein Umschichten bekommen der Infrastrukturmittel wirklich in Richtung Schiene und ÖPNV und dass eben viele weitere Klimamaßnahmen, die uns mittlerweile afrikanische Staaten oder China vormachen, dass wir die auch hinkriegen, dass wir vielleicht irgendwann auch mal Smart Meter kriegen. Im Moment ist die Ausbaugeschwindigkeit so, dass wir ungefähr 100 Jahre brauchen, um so viele Smart Meter zu haben wie Frankreich oder die baltischen Staaten, also prozentual gesehen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen können, gegen die im Moment noch übermächtigen großen Konzerne auf der Basis von Recht und Gesetz Klima- und Umweltschutz durchzusetzen. Das geht aber nur, wenn wir einen starken Resonanzboden haben in der Zivilgesellschaft, wenn sich Menschen engagieren, wenn wir eine Berichterstattung haben, wenn Hunderttausende von Menschen auch dann für sich diese Mobilität, diese lebenswerten Städte mit sehr viel mehr Grün und nicht Asphalt- und Betonplätzen, die man im Sommer gar nicht mehr aushalten kann, erlebt. Und daran glaube ich und deswegen freue ich mich auf das Silvester 2029. Übrigens wird es dann auch ohne Silvesterfeuerwerk stattfinden. Holland macht es uns jetzt auch schon vor, die haben es jetzt verboten. Und auch hier haben wir eine ganz große Allianz bis hin zur Polizeigewerkschaft und Ärzteverbände, mit denen wir zusammen daran arbeiten, spätestens 2029, hoffentlich früher, ohne Tausenden von Blindungen und abgerissenen Händen ins neue Jahr zu.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was 2026 und 2029 bringt. Wir verlinken dein Buch auch in den Shownotes. Da kann man dann nochmal ein bisschen genauer nachlesen, was wir jetzt nur streifen konnten. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Spaß gemacht.
Vielen Dank. Und wir haben auch eine Folge über das Thema Folgen des Klimawandels. Da habe ich mit einem Geografen aus Freiburg gesprochen drüber. Ist auch eine interessante Folge, wer sich dafür interessiert. Und dann haben wir noch weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsarbeit der Zeppelin-Universität in den Shownotes. Und damit darf ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Schalten Sie gerne bald wieder ein. Und das war's dann auch. Danke. Tschüss.
Das war einer der Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei uns erfahren? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.zu.de/Nachhaltigkeit. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitsbericht und die Anmeldung zu unserem Nachhaltigkeits-Newsletter.